Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
In dieser Woche werden mal wieder in Stockholm und dann in Oslo die Nobelpreise nächste Woche bekannt gegeben. Ganz traditionell macht am Montag immer den Anfang der Medizin-Nobelpreis. Dann kommen Physik und Chemie und die anderen folgen dann noch hinterher. Das ist für uns der Anlass, eine Sendung zu wiederholen, die wir vergangenes Jahr im Dezember aufgezeichnet haben. Das ist nämlich die Woche, in der die Nobelpreise dann verliehen werden. Nils Hansson hat sich nämlich intensiv mit den Geheimnissen der Geschichte des Medizin-Nobelpreises beschäftigt und wir wiederholen jetzt die Sendung aus dem Dezember 2016. Viel Spaß damit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
Ich war genau einmal in der Blauen Halle in meinem Leben. Und zwar als Erasmus-Student. Und da haben sie uns an dem Abend, als wir das erste Mal da waren, sozusagen als Begrüßung richtig schön bewirtet. Und zwar genau da, wo am Samstag wieder das jährliche Festessen stattfindet. Im Staatshaus oder im Rathaus in Stockholm. Und zwar für die Nobelpreisträger. Das ist ein Ort voller Geschichten. Nils, warst du schon mal im Blauen Saal?
Nee, ich war nie da und ich bin da vielleicht auch nicht so scharf drauf, aber die Afterparty soll legendär sein.
Ja, aber dann muss ja doch, Chris, wie kommt man an so eine Einladung für die Nobelpreisparty?
Ja, das ist, einige Studenten bekommen das, wenn man aus Schweden kommt. Ich komme auch aus Schweden, aber bisher wurde ich nicht eingeladen.
Dr. Nils Hansson ist Medizinhistoriker, ist Schwede, forscht an der Uni Düsseldorf und wir werden heute Abend die Geheimnisse der Geschichte des Nobelpreises aufdecken.
Deutschlandfunk Nova.
Nils, am Anfang ist das immer so, du darfst dir bei uns was wünschen.
Okay.
Das haben wir extra vorbereitet. Und zwar aus drei Vorschlägen darfst du dir einen aussuchen, was du gerne machen würdest. Hier steht, hat Julia vorbereitet. Sie hat direkt an dich gedacht, hier steht Goquell.
Ja, Goquell.
Guten Abend. Ja. Hier kommen drei Vorschläge für mögliche Aktivitäten mit Nils Hansson. Erstens, zur Nobelpreisverleihung nach Stockholm, inklusive Teilnahme am Nobelbankett und Abendessen mit der schwedischen Königsfamilie.
Ja, das ist der Traum jedes Schwedels. Nee, Spaß beiseite. Nee, ich glaube, das Essen an sich wäre für mich tatsächlich nicht so attraktiv, aber...
Weißt du, was es da gibt?
Es gibt ein 5-Gänge-Menü und gerade wenn man in der Mitte sitzt mit den Preisträgern, ist das, glaube ich, ein super leckeres Essen, denn dann kriegt man das warm. Aber alle anderen Gästen sitzen so in der Peripher in dieser blauen Halle und da kriegt man nur kaltes Essen, denn das dauert, bis das alles
serviert ist. Tisch ist ja. Was mit der schwedischen Königsfamilie? Mal mit denen irgendwie zu reden, wäre doch auch schön.
Ja,
weil die sowieso halt Deutsch ist.
Genau, genau. Ja, nee, das wäre was. Aber das Schönste an so einem Abend ist, glaube ich, nach dem Essen. Denn dort gibt es Afterpartys in den Studentenclubs, wo die dann Nobelpreis-Laureaten da hingehen und tanzen. Und dann ist dann richtig Party.
Ist das vorher festgelegt, in welche Studentenverbindung die dann gehen?
Ich glaube, die Studenten bemühen sich sehr. Die wollen die attraktive Party schmeißen nach dem Essen. Und da haben alle Lust zu tanzen und zu trinken.
Okay. Die zweite Möglichkeit wäre ein Vormittag auf dem großen Zentralmarkt in Riga.
Oh.
Ah, du hast mal in Riga gearbeitet.
Gearbeitet ist zu viel gesagt, aber ich war vor gut einem Monat war ich Gastdozent in der Uni Riga und habe dort, es war für mich interessant, ich war an der medizinischen Fakultät und habe dort Vorlesungen gehalten und das ist eine sehr internationale Uni. Viele deutsche Studentinnen und Studenten, aber auch viele Schweden. Viele Skandinavier, die dort Medizin studieren.
Das hast du gelehrt? Geschichte des Nobelpreises?
Ja, in der Tat ging es auch da um den Nobelpreis. Und da habe ich auch versucht, ein bisschen über lettische Nobelpreisträger zu reden. Aber es gibt, glaube ich, keinen. Deswegen war das schwierig. Aber ich habe drumherum geredet und das war eine sehr schöne Zeit in Riga.
Wie lange warst du da?
Gut 2 Wochen war ich da.
Dritte Möglichkeit wäre am Drehbuch für einen Film über einen Medizin-Nobelpreisträger deiner Wahl mitwirken.
Oh, das wäre auch attraktiv. Mein Favorit-Nobelpreisträger, da muss ich kurz überlegen, wer das sein könnte. Wahrscheinlich wäre das Werner Forstmann, der deutsche Nobelpreisträger 1956. Und da gibt es meines Wissens noch...
Warte mal, das ist der, mit dem hat sich selbst Katheter gelegt oder so.
Richtig, mit dem Selbstversuch. Ich glaube, es gibt noch keinen Film über ihn, aber das wäre auf jeden Fall eine gute Story. Daraus könnte man einen schönen Film machen.
Wofür hat er den dann nochmal gekriegt, den Nobelpreis?
Der hat als junger Student, oder mittlerweile war er Assistenzarzt Ende der 20er Jahre, 1929 oder so, einen Selbstversuch gemacht. Der saß in der Klinik in Berlin und hat überlegt, es gab früher Versuche bei Tieren, wo man sozusagen eine Verbindung zwischen der Außenwelt und direkt zum Herzen gemacht hat. Und er hat dann einen Selbstversuch, einen Katheter durch eine Vene so weit geschoben, bis diese Vene zum Herzen gelang.
Wie schön.
Und das, vor allem war das sehr gefährlich. Da kann man sterben. Und dies hat er dann auch so dokumentiert. Er ist dann mit dem Katheter, so erzählt das die Story, ist er runter im Keller gegangen und hat sich geröntgt. Und mit diesem Röntgenbild, das findet man, das hat er dann veröffentlicht, als Beweis, dass sein Versuch dann geklappt hat.
Wenn du dich für eins entscheiden müsstest, also einmal sozusagen Feier- und Aftershow-Party an einem Nobelpreisverleihung teilzunehmen, zum Zentralmarkt in Riga am Wochenende oder Drehbuch für einen Film mitwirken über Werner Forsman, wofür würdest du dich entscheiden?
Ein Abend in Stockholm wäre nicht verkehrt. Das würde ich machen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Am Samstag ist der große Tag, da bekommen die Nobelpreisträger ihre Medaille. Und das hört sich dann vielleicht so an.
Thomas Mann hat sich erhoben, seinen Platz auf dem Podium verlassen. Er steigt die Stufen nieder ins Parkett. Thomas Mann steht vor dem schwedischen König. Hände schütteln. Thomas Mann verbeugt sich tief. Einfallssturm für Thomas Mann. Thomas Mann kehrt an seinen Platz auf der Estrade zurück.
Das ist eine der ältesten Aufnahmen, die es gibt. Thomas Mann 1929 hat den Literaturnobelpreis für die Buddenbrooks bekommen. Der war immerhin da 1929, im Gegensatz zu Bob Dylan. Der kommt ja nicht. Nils, verfolgst du das am Samstag, wenn tatsächlich Preisverleihung ist?
Ja, das ist vor allem in Deutschland, weiß ich nicht, aber in Schweden ist das eine große Sache. Und zwar nicht nur in Stockholm. Es gibt mittlerweile in den Schulen eigene Nobelpreisfeier. Da kann man einen Preis bekommen, wenn man der netteste Schüler des Jahres war. Und auch nicht nur in den Schulen, sondern in den Zeitungen, auch in den Frauenzeitschriften gibt es große, da werden die Kleider der Frauen auf dem roten Teppich, da wird das benotet und Trends in Mode und so weiter. Also es ist schon ein Happening. Da geht es nicht nur um Wissenschaft und Literatur, sondern das ist ein Fest in Schweden.
Seit 1901 gibt es die Preise. Jetzt beschäftigst du dich schon lange, gerade speziell mit der Geschichte des Medizinnobelpreises. Kannst du sagen, also warum ist dieser Preis gerade so prestigeträchtig?
Das ist eine gute Frage. Wir hatten jetzt in Düsseldorf vor gut 2 Wochen eine Tagung zur Geschichte des Nobelpreises. Und das war eine Frage, die wir dort besprochen haben. Und es hängt, glaube ich, zum Teil mit dem Gründer des Preises zusammen, Alfred Nobel. Das heißt auch der Nobelpreis. Viele Amerikaner sagen the Nobel Prize, also nicht der Nobelpreis, sondern Nobel Prize.
Also das ist richtig. So, ja.
Und er war ja zu seiner Zeit, der ist 1869 gestorben und war damals ein Superstar. Der war vor allem bekannt als der Finder des Dynamits, war sehr vermögend, hatte, glaube ich, um die 300 Patente. Und als er dann, es gibt eine Anekdote oder eine Art Legende, wie es zu diesem Preis kam. Und zwar ist Alfred Nobels Bruder Ende der 1880er Jahre gestorben und da kam eine Verwechslung zustande. Eine französische Zeitung dachte, es handelt sich hier um Alfred Nobels Tod. Und da wurde in der Nekrologin dieser französischen Zeitschrift sein Legacy, also als der Kaufmann des Todes ist tot. Denn
wegen des Dynamits.
Genau, der konnte mehr Menschen, dank des Dynamits konnte man mehr Menschen schneller als jemals zuvor töten. Und da, so laut der Anekdote, hat sich Nobel überlegt, so ein Legacy hätte ich nicht. Ich möchte gerne, dass die Nachwelt anders über mich redet.
Und dann hat er das Testament aufgesetzt.
Richtig, der hatte keine Frau und auch keine Kinder und war sehr, sehr vermögend. Und da hat er in seinem Testament gesagt, mit 94% oder so, also die Mehrheit von all seinem Geld wollte er stiften und einen Preis draus machen. Oder nicht ein Preis, sondern 5 Preise. Ein Preis für Physik und Chemie, der war auch Ingenieur, da hat er sich sehr für Physik und Chemie interessiert. Der hat sich auch für Physiologie und Medizin, so nennt er diese Preiskategorie.
Genau, das heißt nicht Medizin, das heißt Physiologie und Medizin.
Physiologie oder Medizin. Oder Medizin. Mit Physiologie meinte er damals so Grundlagenforschung, alles was man im Labor macht. Er hatte auch gute Freunde, die Physiologen waren. Er hat mit dem Ivan Pavlov beispielsweise, der ein paar Jahre der mit dem Hund korrespondiert und auch in Russland besucht. Und Nobel sprach 5, 6 Sprachen. Also das war
Chemie, Physik, Physiologie, Medizin, und dann Frieden
und Literatur.
Fünf. Und der Wirtschaft ist ja später dann irgendwann dazugekommen als Stiftung, glaube ich, von der schwedischen.
Richtig. Das heißt auch nicht Nobelpreis, sondern The Memory of Alfred Nobel. Also okay. Das ist kein.
Und wenn ich das richtig weiß, in dem Testament hat er dann Bedingungen festgezurrt und gesagt, zwei Faktoren oder wie viel sind das?
Richtig, also dieses Testament ist sehr, sehr kurz. Das ist. Man sagt, er hat das in einem Pariser Club geschrieben und unterschrieben, 1895. Und da steht sehr kurz beschrieben, was muss man machen, um den Nobelpreis zu bekommen. Und da ist die Formulierung, man muss den größten Nutzen für die Menschheit erbracht haben, in dem vergangenen Jahr sozusagen. Und eben in diesen 5 Kategorien, was ja natürlich einen riesen Interpretationsspielraum bietet dann für die verschiedenen Nobelpreiskomitees.
Ja. Warum ist dann, also selbst wenn er dann 96 ist er dann gestorben?
Richtig.
Ja, aber selbst wenn es dieses Testament gibt, warum wird der Preis dann so groß? Also dann gibt es ein Testament und dann gibt es einen Stifter, ja mein Gott, aber welche Faktoren haben diesen Preis dann so groß gemacht, dass es heute der wichtigste Wissenschaftspreis der Welt ist?
Ja, also zum einen wegen Alfred Nobel. Dann zum anderen, denke ich, schreibt er auch wortwörtlich in dem Testament, dass es ein internationaler Preis sein sollte. Da schreibt sogar der Preisträger, kann Skandinavier sein, muss es aber nicht. Und drittens war auch viel Geld damit verbunden. Ich glaube, bei dem ersten Preis 1901 hat der Preisträger 10 Millionen Kronen bekommen. Also das ist reichlich.
Ja. Gab es denn irgendwann nochmal, also gab es einen Konkurrenzpreis im Laufe der Geschichte, dass irgendwer mal hergegangen ist und gesagt hat, ach komm, das, was die Schweden mit Nobel können, können wir auch? Oder war er dann auch immer einzigartig und ist deshalb auch so wichtig geworden, der Preis jetzt?
Ja, also der Preis ist relativ alt und das hat auch zu dieser Reputation beigetragen. Es gibt auch andere sehr bekannte Preise, zum Teil auch mit mehr Geld dotiert. Und viele von denen gelten sozusagen als Vor-Nobelpreis. Also man redet über den Lasker Award oder der Gardner Award aus Kanada, die sehr berühmt sind und wo die Preisträger, wird dann immer nach gesagt, ja, wenn man die Preise gewonnen hat, dann hat man auch eine gute Chance, den richtigen, besten Preis der Welt zu erhalten.
Ja.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Das hier ist der Preis, der am 3. Oktober 2016 verliehen wurde.
Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet har idag beslutat att Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2016 ska tilldelas Yoshinori Ozumi för hans upptäckter av mekanismer för autofagi.
So, Nils, das darfst du uns jetzt sowohl sprachlich als auch inhaltlich kurz übersetzen.
Ja, das ging um den diesjährigen Nobelpreisträger.
Das ist richtig.
Für Physiologie oder Medizin. Die Sekretäre der verschiedenen Nobelkomitees, die erläutern das immer in mehreren Sprachen. So war das immer historisch.
Ja, und fangen natürlich auf Schwedisch an.
Ja.
Ja. Yoshinori Ozumi hat den gekriegt für die Entdeckung des Mechanismus, glaube ich, der Autophagie. Also bist du medizinisch so fit, dass du das nachvollziehen kannst, auch inhaltlich tatsächlich?
Ich kann das aus einer Nobelpreisgeschichte gut nachvollziehen, denn es ist insofern ein klassischer Preis, dass ein Japaner, der nach seinem Studium nach Amerika gegangen ist für einen Postdoc und dann geht er zurück nach Japan, baut ein Netzwerk auf rund um die Welt, Nominatoren, wird dann oft vorgeschlagen und oder seine Forschung, die er gemacht hat, war bereits in den 70er Jahren und dann dauert das ein paar Jahrzehnte, bis er wirklich den Preis erhält. Und das ist typisch für einen Nobelpreisträger.
Obwohl das Testament sagt sozusagen, es muss die wichtigste Leistung des vergangenen Jahres sein.
Ja, so das haben die am Anfang versucht so zu machen, dass man wirklich ganz, ganz aktuelle Entdeckungen prämiert. Aber schon ein paar Jahre später haben die gesagt, ja, nur wenn man die Entdeckung, wenn man die Relevanz der Entdeckung wirklich verstehen möchte, dann muss man Jahre warten. Und heute ist es in der Regel, warten die Jahrzehnte. Es gibt einen Fall, Peyton Roos, der 50 Jahre vor seinem Nobelpreis diese Entdeckung gemacht hatte. Also der musste lange warten.
Autophagie ist Recycling von Zellorganellen. Ist das so laienhaft richtig übersetzt?
Ja.
Ja, okay. Kann man so sagen.
Ja.
Heute war ja, glaube ich, die Lecturer des Medizin-Nobelpreises, aber du bist nicht dazu gekommen, da mal reinzugucken.
Das habe ich diesmal nicht gehört, aber das ist, diese Preisreden werden auch immer gedruckt und das sind insofern interessante Dokumente, denn da beschreiben die Laureaten, wie es zu diesen Entdeckungen kam. Und da gibt es ja einige spektakuläre Geschichten hinter den Entdeckungen.
Zum Beispiel?
Ja, Forstmann wäre ein Beispiel. Der Klassiker ist sonst, weißt du, woran ich denke?
Was hast du da?
Das war eine Umfrage 2000, so die größte Entdeckung des Millenniums. Und da hat Alexander Fleming hat gewonnen, weil das eben so eine spektakuläre Geschichte ist, wo er der meint, das ist ein klassischer Zufallsbefund. Der ist vor dem Wochenende ist er nach Hause gegangen und nach dem Wochenende hatte er in seinem Labor entdeckt, dass es ein neuer Schimmel in einem Labor und das war sozusagen das Penicillin.
Wie machst du denn deine Forschung? Also welche Akten siehst du dir wann an?
Ja, ich fahre regelmäßig nach Stockholm. Der Nobelpreis für Physiologie oder Medizin wird vom Nobelkomitee am Karolinska-Institut vergeben. Und am Karolinska-Institut drin gibt es ein Nobelarchiv und da kann man sich Akten anschauen, also die Nominierungen zum einen, Nominierungen von Forschern und zum anderen Gutachten über diese Forscher von dem Nobelkomitee.
Aber immer nur diejenigen, die länger als 50 Jahre her sind.
Richtig, das ist, also heute kann man dann alle Akten zwischen 1901 und 1966, so muss man jedes Jahr nochmal nach Stockholm, um die neuen Akten zu
Hast
sehen.
Hast du alle Akten sozusagen aus diesen 65 Jahren, aus den ersten, irgendwann mal in den Händen gehabt oder ist es dann doch zu viel, was an Papier entsteht?
Das ist schon sehr viel, die sind in Jahrbüchern gesammelt und ich glaube, ich hatte jedes Jahrbuch mal in der Hand. Ich versuche aber nicht, die ganze Geschichte des Nobelpreises für den Medizinpreis zu schreiben. Ich interessiere mich ehrlich gesagt auch nicht so sehr für die Laureaten, also für die Gewinner, sondern vor allem für die hochbegabten Verlierer. Das finde ich das Faszinierende. Also zwischen 1901 und 1960 oder gibt es etwa 6000 Nominierungen und daraus ist ja nur eine Handvoll wirklich Laureaten geworden. Aber sehr viele andere Kandidaten mit spannenden Geschichten.
Dann sag mal kurz, also wie wird man Nobelpreisträger? Also weil du sagst, es gibt Nominierungen, dann gibt es Gutachten. Was ist so in Kürze die wichtigsten Stufen des Verfahrens?
Ja, das Verfahren hat sich in den letzten 115 Jahren kaum geändert. Das geht so, dass das Nobelkomitee in Stockholm, das sind 5 Professoren am Karolinska-Institut, die verschicken Nominierungseinladungen rund um die Welt. Sie wählen jedes Jahr andere Universitäten aus, aber das soll sozusagen, soll man eine internationale Perspektive bekommen, welche Forschung ist jetzt am spannendsten und von welchen Forschern wird diese Forschung gemacht. Also internationale Repräsentanten, wir Professoren in der Medizin, auch immer alle Nobelpreisträger dürfen Nominierungen einreichen. Und auch Professoren für Medizin in Schweden und Finnland, Norwegen, Dänemark und Island.
Okay, und dann kommt eine ganze Liste an Nominierungen sozusagen zustande.
So kriegen die ein paar hundert Nominierungen jedes Jahr.
Und dann?
Und aus diesen Nominierungen, die werden dann vom Nobelkomitee gesichtet und die einigen sich auf so eine Art Shortlist. Es kann zwischen 5 und 20 Kandidaten sein oder so. Und über diese Kandidaten werden dann umfangreiche Gutachten geschrieben. Und das ist besonders interessant als Medizinhistoriker. Dann kann man genau sehen, wie wurde eine gewisse Art von Forschung zu dem Zeitpunkt evaluiert. Also die zeitgenössische Rezeption von einer Idee.
Gibt es sowas wie, ich glaube, der erste Medizinnobelpreisträger war Emil von Behring.
Ja.
Da sind wir bei Wirkstoffe gegen Diphtherie und Tetanus.
Ja.
Ist das typisch für die Zeit zu sagen, ja, die Infektionskrankheiten waren damals ein großes Problem, also gibt es dafür natürlich auch Nobelpreise. Ich glaube, Malaria war sehr groß in den ersten Jahren. Also ist das ganz typisch?
Das ist auch eine andere, eine sehr interessante Möglichkeit, wenn man nach Trends schaut in der Medizin im 20. Jahrhundert. Und in der Tat, gerade in den Anfangsjahren gab es sehr viele Nominierungen, da ging es um Tuberkulose, die Bekämpfung der Tuberkulose und eben auch Malaria. Und das Interessante ist, manche dieser Fächer werden dann über 10 Jahre, da werden besonders viele Forscher, die in diesen Gebieten arbeiten, nominiert. Aber gerade bei Tuberkulose und Malaria, da sieht man eine Kontinuität. Auch letztes Jahr hat eine Chinesin Yu Yutu den Nobelpreis bekommen, auch für die Malaria, für eine Malaria-Therapie.
Jetzt hast du gesagt, dann gibt es die Gutachten irgendwann. Ja. Jetzt kann es ja sein, dass, keine Ahnung, von den 20 auf der Shortlist sind bei 5 Gutachten kommen raus, 5 sind eigentlich nobelpreistauglich.
Ja.
Aber es gibt ja keine 5 Nobelpreise. Also maximal, glaube ich, 2 und dann kann noch einmal geteilt werden oder irgendwie sowas.
Ja, jedes Jahr können maximal 3 Forscher den Preis bekommen. Und das ist wirklich der Punkt. Es gibt immer, in jedem Jahr bisher, gab es mehr preiswürdige Kandidaten als Medaillen.
Aber wie finden die dann die Entscheidung? Also wer wird's? Ja.
Das Nobelkomitee schlägt dann 1 bis 3 Kandidaten vor und dann gehen die zur Nobelversammlung. Mittlerweile sind das 50 Professoren am Karolinska-Institut und dann wird dann abgestimmt und verhandelt. Und das ist ein paar Mal passiert, dass sie nicht die Kandidaten des Nobelkomitees nehmen, sondern dass sie sich über andere Kandidaten einigen.
Jetzt hast du gesagt, du guckst gerne auch auf die Verlierer, weil ja da vielleicht auch spannendere Geschichten drin stecken. Wenn wir einmal noch mal, bevor wir gleich auf die Verlierer gucken, auf die Gewinner gucken, kannst du sagen, was sind die wichtigsten Faktoren, um tatsächlich den Nobelpreis irgendwann zu bekommen? Klar, exzellente Forschung und so, aber gibt es andere Faktoren darüber hinaus?
Man muss nominiert werden und man muss gute Nominatoren haben, die das schön vermitteln können, warum gerade diese Entdeckung eines Forschers so bahnbrechend ist. Und das ist gar nicht so trivial. Also das sieht man als eine Art Rhetorik der Exzellenz. Wie kann man jemand als der beste Forscher der Welt darstellen?
Hast du mal eine Nominierung gesehen, die dann auch zu einem Preis geführt hat, wo du sagst, ja, da sieht man schon an der Nominierung, das hat jemand gut gemacht?
Ja, also das gibt gerade... Ich habe mehr Beispiele, gute Nominierungen, die letztlich nicht erfolgreich waren.
Was war denn eine gute Nominierung, die, also nur mal zu sagen, wie sieht eine gute Nominierung aus?
Ja, da müssen die gut belegen, warum diese Entdeckung, die dann gemacht worden ist, was außergewöhnlich ist, bahnbrechend, was auch noch ein Potenzial hat, sich weiterzuentwickeln. Man muss sozusagen ein neues Feld in der Medizin mehr oder weniger entdeckt haben. Diese Entdeckung muss auch von anderen Forschern bestätigt worden sein. Das ist ein ganz wichtiges Kriterium. Und sonst gibt es, ich denke, man findet mehrere gemeinsame Nenner bei den Nobelpreislaureaten. Aber das sind die wichtigsten. Also eine relativ neue Entdeckungen oder wo die gesagt haben, erst jetzt erkennen wir die Relevanz der Entdeckung und andere Forscher haben diese Entdeckung in eigenen Forschungen bestätigt.
Insofern ist auch gut, wenn ich die Entdeckung nicht zu spät in meinem Berufsleben mache, damit die sich noch irgendwie als gut herausstellen kann. Wenn ich die irgendwie mit 70 mache, dann kann es ja schwierig werden.
Ja, es gibt Beispiele, wo man wirklich zu spät war. Also posthume Nobelpreise werden nicht vergeben. Man muss noch am Leben sein.
Wer war zu spät?
Da habe ich nicht zu spät in der Hinsicht, dass sie gestorben sind, aber dass die Entdeckung nicht bestätigt hat oder dass man der Ausmaß der Entdeckung nicht verstanden hat.
Nils, du hast dir die Akten der Geschichte des Medizinnobelpreises in Stockholm angeschaut, zumindest die veröffentlicht sind, das sind die vor 65. Die größte Fehlentscheidung, die je getroffen haben, war welche?
Ach, du meinst, welcher Nobelpreisträger sollte kein Nobelpreisträger sein?
Im Nachhinein, wo man erkannt hat, ui, gibt's sowas?
Ja, im Nachhinein.
Sagen Sie ja nicht so gerne.
Das ist auch eine wichtige Bemerkung im Nachhinein, denn zu der Zeit, also ein klassisches Beispiel ist Egas Muniz, ein portugiesischer Arzt, der 1949 hat er den Nobelpreis bekommen für die Einführung der Lobotomie, also seine Idee war, bei Psychiatriepatienten zu der Zeit, als er seine Arbeiten schrieb, gab es da keine sinnvolle Behandlung seiner Meinung nach. Und er meinte, man kann das psychiatrische Krankheiten mit Psychochirurgie lösen. So hat er.
Das heißt, im Gehirn rumgeschnitten.
Richtig. Der hat eine Großhirnrinde der vorderen Seiten einige Nervenbahnen durchtrennt und meinte, damit sind die Patienten geheilt. Und das war also zum Teil eine vielversprechende Behandlung, wenn man so die großen Journals der Zeit anschaut, New England Journal of Medicine, Nature und so weiter. Da gab es schon eine gewisse Euphorie, einen Rausch mit dieser Therapie und die wurde dann auch relativ oft angewendet. Bald kam aber dann ein Kater.
Aber der Nobelpreis wird dann nicht aberkannt oder so, ne?
Nee. Es gibt immer noch Vereine, die dann hinschreiben oder auch Privatpersonen, wo genau das gefordert wird. Den müssen wir zurückziehen, aber darauf antworten die gar nicht, Marlene Stockholm.
Famous Losers? Oder Famous Loser? Wer ist der berühmteste, der ihn nicht gekriegt hat?
Ja, das kommt darauf an, wen man fragt. Also es gibt ja natürlich, es gibt ein schwedisches Beispiel, das ich besonders interessant finde. Da habe ich kürzlich auch ein Paper drüber geschrieben. Gustav Zander, schon mal gehört?
Ich nicke jetzt mal, aber lass es dich trotzdem erklären.
Ja.
Das hat was mit Fitnessstudios zu tun, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ich habe in alten Quellen gelesen, dass die Deutschen vor etwa 100 Jahren sagen konnten, jetzt gehe ich zandern.
Okay.
Das sagt man, glaube ich, heutzutage nicht mehr so oft. Ich höre das zumindest
nicht. Mir sagt
nicht,
das auch nichts. So
nee. Jedenfalls, da muss ich ein bisschen ausholen, einer der großen Wissenschaftler um die Jahrhundertwende, also um 1800 herum, Per Henrik Ling. Damals war Schweden ein sehr armes Land. Man hatte Finnland verloren, man hat Norwegen verloren und dieser Per Henrik Ling hatte die Idee, jetzt müssten wir Schweden wieder stark machen. Und da meinte er...
Hört sich sehr nach Amerika, egal.
Ja, das war sein Slogan damals.
Und dann hat er was gemacht?
Ja, meinte er, wir müssen mehr Poesie lesen, wir müssen wieder die Wikinger-Geschichten, die Mythen, wir müssen darüber dichten und erzählen, damit wir wieder stark werden und wir müssen lernen zu fechten. Aber sein wichtiges Ding, was er dann entwickelt hatte, war die Gymnastik. Per Henrik Ling hat dann mehrere Bewegungen skizziert, wie man sich, also verschiedene Gymnastikübungen, wie man dann richtig stark und kräftig wird, wenn man das täglich ausübt.
Und wo kommt da Gustav Zander ins Spiel?
Gustav Zander war ein Schüler von Per Henrik Ling. Und seine Idee war, der war auch interessiert an Maschinen, der hatte Ingenieure in der Familie und so weiter. Und er hat genau diese Bewegungen, die Ling beschrieben hat, da hat er Maschinen konstruiert. Und so musste man nicht mehr im Freien rumtoben, sondern man konnte sich in eine Maschine setzen und genau diese Übungen machen. Und das war ein Riesensuccès, diese Maschinen. Der Zander hat etwa 70 Maschinen konstruiert. Und wenn man sich die anschaut, so historische Bilder, da sieht man, das ist genau, die sehen fast genauso aus. Bisschen old school, aber sonst wie heutzutage ein Fitnessstudio aussieht.
Und der hätte den Nobelpreis kriegen sollen?
Der wurde im Jahr 1916 nominiert. Das ist insofern Pech, da 1916 ist als mitten im Ersten Weltkrieg, da wurde kein Nobelpreis verteilt.
Ah, weißt du, ob es eine Abstimmung gab?
Ja, und in der Tat, Gustav Zander kam auf die Shortlist. Zu der Zeit war er auch ein Promi in der Medizin. Seine Zander-Institute gab es in Amerika, es gab sehr viele in Deutschland und rundum in Europa. Das ist eine schöne Nominierung, der wird dann vorgeschlagen, nominiert für den Nobelpreis 1916 von einem schwedischen Orthopäden. Und sein Hauptargument ist, dass er hat eben eine Deutschlandreise gemacht und da meinte, die Deutschen sagen, dass Zander der Größte ist und gerade in dieser Zeit, mitten im Ersten Weltkrieg, hört man sonst nur über Deutschtum und so weiter. Aber dass die Deutschen jetzt sagen, ein Schwede ist uns überlegen. Das war so sein Hauptargument in der Nominierung. Das kam auch an im Nobelkomitee.
Wie viel standen auf der Shortlist? Also wäre es wahrscheinlich gewesen, dass er den Nobelpreis bekommen
hat? Sie waren um die 10. Aber der war ein komischer Vogel auf der Liste. Denn die anderen waren eher so Cutting-Edge-Mediziner, Physiologen, Bakteriologen. Und dann kommt Gustav Zander mit seinen Geräten.
Und nach dem Ersten Weltkrieg war es einfach durch dann? Oder?
Nach dem Ersten Weltkrieg oder etwas später mit der Weltwirtschaftskrise und so, dann war es sehr teuer, diese großen Fitnessstudio à la Zander zu bauen. Und dann war das ein Backlash dieser Bewegung. Und erst in den 1970er, 80er Jahren kam Arthur Jones mit dem Nautilus-Konzept. Und da gibt es sehr feine Ähnlichkeiten mit den Zander-Maschinen und dem Nautilus-Konzept.
Ist aus deiner Perspektive irgendwann mal jemand nicht ausgezeichnet worden, der sehr exzellente Forschung oder Medizin betrieben hat, aber, keine Ahnung, so eine Art Tabu berührt hat? Und dann hat man gesagt, oh nee, das wollen wir nicht.
Ja, das ist in der Tat so ein Topos, was immer wieder in Nominierungen auftaucht, wenn man ein Tabu bricht. Ein Beispiel wäre, ist auch Mitte des 20. Jahrhunderts, da wurden sehr viele Herzchirurgen nominiert. Und das galt, also der große Chirurg des 19. Jahrhunderts, Billroth, hat mal gesagt, liebe Chirurgen, ihr dürft alles machen, nur nicht am Herzen operieren, dann habe ich keinen Respekt mehr vor euch. Und gerade Anfang der 1940er Jahre geht's los, dann werden fast nur Herzchirurgen nominiert. Das ist so die große Pionierphase. Es gibt die Herz-Lungen-Maschine und es gibt auch viele Operationen am Herzen, die dann neu beschrieben wurden.
Aber kriegen die Leute dann auch den Nobelpreis oder ist es tatsächlich so, dass man denkt, nee, es ist zwar in Bewegung, aber wir wollen es nicht auszeichnen?
Da kamen auch sehr viele Herzchirurgen auf die Shortlist, aber da war das Problem, und das ist ein Problem, was sehr oft auftaucht, dass das Nobelkomitee sagt, es gibt so viele sehr, sehr gute Forscher, wir können aus diesem Pool von bahnbrechenden Forschern nicht einen bis drei auszeichnen, denn es gibt, die Konkurrenz ist einfach zu hart.
Wann wurde der erste, weißt du, wann der erste Herzchirurg ausgezeichnet wurde? Gibt es sowas als Einschnitt, dass man gesagt hat, ja, jetzt zeichnen wir aus?
Bis heute gab es keine Herzchirurgen. Also was ein bisschen in die Richtung Kardiologie geht, also wäre Werner Forsmann, der 1956 bekommen hat. Und das war gerade in der Zeit, wo viele andere Herzchirurgen nominiert wurden. Werner Forsmann war kein Herzchirurg, aber das hatte zumindest was direkt mit dem Herzen zu tun.
Nils, gibt es sowas wie Lieblingsbeispiel der Medizin-Nobelpreisgeschichte, weil skurril, weil es dich begeistert?
Welches ist dein Lieblingskind?
Genau.
Ich habe um die 20 verschiedene Case Studies gemacht, wo man eine Kandidatur dann folgt über viele Jahre. Und da gibt es, denke ich, viele spannende Geschichten. Eine, worüber ich kürzlich jetzt geschrieben habe, ist der italienische Forscher Carlo Forlanini.
Sag mir nichts.
Wir hatten eben über Trends geredet, über Tuberkulose. Das war auch zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Gab es alle möglichen Nominierungen über Forscher, also von Robert Koch über Bakteriologen bis hin zu Forschern, die verschiedene Diäten beschrieben haben gegen Tuberkulose. Und Carlo Forlanini, der wurde ausschließlich von seinen italienischen Kollegen nominiert. Das ist auch ein Klassiker. Das gibt oft so Favorite Sons, wo
der tritt für Italien an.
Richtig, das ist so ist das. Und er hatte sich eine besondere Tuberkulose-Therapie bei der Lungentuberkulose ausgedacht, dass er gesagt hat, ich mache einfach eine Lunge platt, die Lunge, die am meisten von der Tuberkulose betroffen ist, und dann kann die andere sozusagen blühen, die andere Lunge. Und das ist, wurde 1913, 14 interviewt, war auch nominiert, war auch ein starker Kandidat. Und lustigerweise, das ist manche dieser Erfindungen oder Entdeckungen tauchen auch in der Literatur auf. Wir hatten kürzlich über Thomas Mann geredet. Mhm. Im Zauberberg gibt es einen Verein der halben Lunge, eine Gruppe. Die hatten alle sozusagen die Forlanini-Behandlung, der künstliche Pneumothorax, wo er eine Lunge sozusagen, wo die Lunge zusammensackt.
Weißt du für dich, was dich am meisten an diesen Geschichten interessiert? Ist es das Skurrile oder ist es das unglückliche Scheitern?
Ja, also ich denke, wenn man sich als Wissenschaftshistoriker für das 20. Jahrhundert interessiert, da kommt man um den Nobelpreis nicht drum herum. Der ist immer präsent, jedes Jahr, seit 1901 taucht das in den Medien auf. Aber man erfährt da vor allem über die Laureaten. Und ich finde es spannend, hinter den Kulissen zu gucken und wie das Nobelkomitee gearbeitet hat und verschiedene Mechanismen der Exzellenz sozusagen herauszuarbeiten.
Jetzt kommen ja in den nächsten Jahren, sind sozusagen die Mitte der 60er und die späteren Jahre dran, die dann nach und nach veröffentlicht werden. Gibt es da ein Jahr, auf das du dich besonders freust, weil du weißt, da gibt es was Spannendes zu entdecken?
Ja und nein. Also ich freue mich, ich finde es besonders interessant, die Kliniker anzugucken, verrückte Therapien und spannende Therapien. Und es wurden vor allem viele Kliniker, also klinisch tätige Ärzte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nominiert und in der zweiten Hälfte immer weniger Kliniker und dafür mehr Grundlagenforscher. Aber ich denke, Ende der 60er Jahre wird es sicherlich Nominierungen geben zur Herztransplantation. Christian Barnard 1967. Die Transplantation ist wirklich so ein Thema, was immer wieder auftaucht. Schon 1909 ging das los mit Theodor Kocher, der erste Chirurg, der den Nobelpreis bekommen hat, bis 1990, wo Joseph Murray die erste Nierentransplantation, der hatte das gemacht und dafür hat er den Preis bekommen. Also die Transplantation ist so ein Thema, was ständig im Interesse des Nobelkomitees steht. Und da bin ich sehr gespannt auf Christian Barnard.
Dann freuen wir uns auf die Paper, die du dazu schreibst. Dr. Nils Hans war Medizinhistoriker an der Uni in Düsseldorf. War heute Abend zu Gast in Eine Stunde Talk. Schön, dass du da warst.
Danke.
Ich bin Sven Preger. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.